Happy Birthday nachträglich to you. Happy Birthday nachträglich to you. Ich hab dir schon gratuliert, aber wir nehmen am Tag danach auf und deswegen nochmal hier Happy Birthday im Podcast.
Oh, dankeschön. Weißt du, was das Schöne ist?
Was denn?
Dein Zukünftiger hat mir zu meinem 27. Geburtstag gratuliert.
Weißt du, dass er mir das vor 10 Minuten, als wir hier einen Kaffee getrunken haben, noch gesagt hat? Ich habe wieder meine übliche Nachricht geschrieben. Irgendwann wird's halt creepy, ne? Also wenn du so 50 wirst und er dir immer noch zum 27, weiß ich nicht. Irgendwann.
Doch, irgendwann ist das doch ein Running Gag, oder? Weil dann kennen wir uns schon so lange.
Ja, ist echt so. So, wir kennen uns jetzt schon 27 Jahre, aber okay.
Ich finde das süß. Und mein Kollege hat mir zu meinem 28. Geburtstag gratuliert.
Ach, meine Güte. Na gut, ich habe einfach gar keine Zahl gesagt. So kann man es auch sagen.
So kann man es auch sagen. Ja, ich finde das total süß. Ja. Und meine Tochter hatte gestern ihre beste Freundin da. Und dann kam sie und sagte, hey Sarah, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich so, oh, danke schön, Bambini, das ist aber süß. Und wie alt wirst du denn? Dann sage ich, über Zahlen spricht man nicht. Ist okay, danke. So, ist okay, das müssen wir noch lernen. Ich meine, die geht ja hier ein und aus und ist wirklich wie mein drittes Kind. Aber manche Sachen muss ich ihr einfach noch beibringen. Und, und meine Tochter dann so, die ist 36. Ich so, oh, Lüge, Lüge.
Verbannung.
Schande.
Verrat. Schande.
Und ich bin dann so wirklich zurückgewichen. Und dann ich da so, Lüge. Und dann sagte die Freundin so, Sarah, also ich glaube da schon eher meiner Freundin. Ich so, du bist eine gute Freundin. Aber
sehr
in
gut.
dem Fall solltest du sehr vielleicht gut. darüber nachdenken,
kritisches
in welchem Haus du hier gerade bist.
Alles hinterfragen.
War nur ein Test. Hast du gut gemacht. War ein Test. Geht jetzt spielen. Geht.
Also Sarah, ich muss aber sagen, ich finde... auch wenn du 36 bist, siehst du nach wie vor hervorragend aus. Dementsprechend finde ich, solltest du auch stolz darauf sein, auf dein Alter.
Ja. Aber 36, ich habe den Zenit überschritten. Ich gehe jetzt wirklich offiziell auf die 40 zu. Das ist...
Und das ist schlimm?
Und wisst ihr, was meine geliebte Schwester in dem Zusammenhang immer wieder sagt? Weil sie mich ja so liebt und weil sie ja immer will, dass es mir gut geht. Sarah... Weißt du, das ist überhaupt nicht schlimm mit deinem Alter. Weißt du, was schlimm ist? Du hast einen Mann, der geht auf die 50 zu. Das ist schlimm.
So sag ich das nicht in diesem Wortlaut. Ich finde das einfach nur ein bisschen lustig, weil ich meine, dein Mann ist ja schon ein paar Jahre älter als du. Und naja, der geht halt wirklich auf die 50 zu, ne? Das ist das okay. Gute, weil mein Mann ist nur ein Jahr älter als ich. Das heißt, sein Alter und mein Alter sind quasi gleich. Das, weißt du, das kannst du bei mir nie sagen. Weil wenn ich auf die 50 zugehe, geht er auch auf die 50 zu. Deswegen, das titscht mich nicht an, wie du immer sagst. Das titscht mich nicht an.
Ja. Ich hätte vor 16 Jahren sagen müssen, sorry, das mit uns wird nichts. Das mit uns wird nichts, weil du wirst irgendwann auf die 50 zugehen und das wird ein Problem für mich sein.
Und das wird
weil
Problem
ich da noch nicht
sein.
Mal 40 bin.
Aber man muss ja auch zu deiner Verteidigung sagen, du wusstest ja gar nicht, wie alt er ist, als du ihn kennengelernt hast. Und als es dann schon vorbei war, quasi, weißt du, als es schon klar war, da ist irgendwas im Raum zwischen euch.
Ja.
Weißt du, dann war es ja schon zu spät. Als du dann erfahren hast, was, wie alt bist du? Aber dann warst du ja schon verliebt. Und dann
naja,
der
Punkt ist
geschehen.
Ja, wir haben uns ja beide belogen. Also unsere Beziehung oder unser Kennenlernen fing mit einer Lüge an. Ich habe mich älter gemacht und er hat sich jünger gemacht. Und wir haben beide im Kopf so gedacht, ja, geht noch.
Ja, genau, deshalb.
Oh Gott, unser ganzes Leben basiert auf einer Lüge.
Deshalb, also ich meine, eigentlich kannst du ihm nichts vorwerfen. Weil du es ja auch gemacht hast, weißt du?
Das tue ich
also,
nicht.
Deshalb. Außerdem ist das bei Männern doch immer sexy. Weißt du? Aha, Silver ja. Fox, das ist doch immer so. Wenn Männer graue Haare kriegen, ist immer so, er altert wie ein feiner Wein, Silver Fox. Aber wenn Frauen graue Haare kriegen, ist direkt, oh mein Gott, du hast ein graues Haar. Jetzt, vorgestern habe ich mich mit jemandem zum Lunch getroffen und er so, Miriam, du hast ein graues Haar. Und ich nur so, ach nee, und dann hat meine Freundin mir das rausgerissen. So gehen Frauen mit grauen Haaren um. Und bei Männern ist es so, ich bekomme schon graue Haare. Ich bin jetzt,
mein Kollege hat zu mir gesagt, also Leute, ihr müsst dazu wissen, ich bin grau, seitdem ich 18 bin. Danke, Daddy, an dieser Stelle. Du bist schuld.
Ja, ja. Yeah.
Die Gene.
Deswegen bist du ja auch blond, also.
Ja.
Das ist der einzige ja. Grund, warum du blond bist.
Jetzt habe ich geteased. Ja, Leute, das ist der Grund.
Leute, genau. Sarah ist jetzt nicht natürlich blond. Falls das bisher irgendjemand gedacht hat, sorry, Leute, es ist fake.
Ja, ja.
Mit ein paar sehr, 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 sehr hellen Highlights. Für den Gesamtlook, versteht ihr? Ja,
das macht es dann wieder natürlich und, wie meine Friseurin sagt, lebendig, nicht wahr?
Genau, das macht deine Haare lebendig nämlich, genau.
Meine Kleine hat mich gefragt, warum ich blonde Haare habe. Und dann hab ich ihr erzählt, damit mir irgendjemand glaubt, dass du mein Kind bist, weil meine Kleine hat tatsächlich blonde Haare. Und ich wollte nicht nur aussehen wie die Nanny. Und das erzählt ihr jetzt immer. Meine Mama hat sich die Haare nur gefärbt, damit man sieht, dass sie meine Mama ist. Und ich denke, gutes Kind.
Richtig, genau so.
Es hat genau nichts so. Mit den grauen Haaren zu tun.
Genau so. Ja, wer weiß, wie lange deine Kleine noch blond bleibt, ne? Also
ich opfer mich für dich.
So hellblond, wenn Kinder so ganz hellblond sind, dann werden die ja meistens dunkler im Alter.
Ja, aber die wird jetzt nicht dunkel. Also ich, Olive, habe eine Deutschkartoffel geboren und sie wird jetzt nie dunkel.
Nein,
werden.
Aber ich meine...
Die wird keine dunklen Haare
Die wird aber
kriegen.
Wahrscheinlich so ein Straßenköterblond, weißt du? Oder ja. So wie dein Mann halt.
Ja, ja, das glaube ich auch.
Also, hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast. Wir haben jetzt ja schon lang und breit über alle möglichen Sachen geredet, aber hier nochmal ein ganz offizielles Hello and Welcome. Wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, was schon länger in meinem Kopf zumindest rumwabert, dass wir das tun sollten, weil wir mit Sarah ja die perfekte Person dafür haben, die uns etwas darüber erzählen kann, weil Sarah ist ja auch Fachkraft für Sexualpädagogik. Nee, wie ist nochmal der Titel?
Ich liebe meine Schwester. Habe ich das schon mal erwähnt? Mit einer völligen Überzeugung. Und ich denke, mal gucken, was du jetzt sagst. Gucken wir mal.
Wie ist nochmal der Titel? Fachkraft für...
Fachkraft für...
Du weißt es ja selber überhaupt Gewalt. Nicht.
Lass mich doch mal denken. Fachkraft bei sexueller Gewalt und Prävention.
So, nämlich. So. Fachkraft für sexuelle Gewalt und Prävention. So. Ich wurde so, Sexualpädagogik klingt irgendwie falsch, habe ich mir irgendwie da in dem Moment gedacht. Naja.
Aber
gibt es auch, genau. Und wir beschäftigen uns ja heute mit der kindlichen Sexualität. Also es wird heute nicht um die Sexualität im Jugendalter gehen, sondern wir beschäftigen uns mit den Jahren 0 bis 6 und wollen heute darüber sprechen, wie Kinder Sexualität entwickeln in dem Alter, wie sie es auch schon ein bisschen ausleben, falls man das schon sagen kann, und wo da die Schwelle ist, deswegen auch unser Titel, zwischen den Doktorspielen, die wir alle als Kinder gemacht haben, die wir alle kennen, und wo da die Schwelle ist und wo man auch aufpassen muss, dass es nicht schon zu einer Form von sexuellen Gewalt kommt. Das wird noch nicht unsere große sexuelle Gewaltfolge. Da werden wir auch nochmal eine separate Folge zu machen. Da haben wir uns bisher ein bisschen vorgedrückt, ehrlich gesagt, weil das so ein heftiges Thema ist. Deswegen hier ein kleiner Vorklapp, sozusagen eine kleine Vorbereitungsfolge. Genau. Du hast ja schon mit sehr, sehr, sehr vielen Kindern und Jugendlichen gearbeitet, die sexuelle Gewalt erfahren mussten, leider. Und ich finde auch, wenn man über das Thema nachdenkt, dann oder auch in der medialen Berichterstattung, dann geht es ja sehr viel um die Gewalt, die Erwachsene an Kindern ausüben. Also es geht ja eigentlich immer darum, der Stiefpapa oder, weiß ich nicht, der neue Freund, der Mama oder irgendwie, das sind ja so diese klassischen sexuelle Gewalt-Themen. Wenn wir jetzt aber darüber sprechen, Doktorspiele versus Sexualität, wie würdest du das bewerten, wenn es darum geht, sexuelle Gewalt unter Kindern einzuordnen?
Also dafür müssen wir erstmal darüber sprechen, was überhaupt ein sexuelles Verhalten bei Kindern ist. Also ich kenne ganz viele Fälle, wo in der Kita, aber auch in der Grundschule darüber gesprochen wurde, oh mein Gott, die Kinder haben untereinander sexuelle Übergriffe getätigt. Da wurde direkt Missbrauch betrieben. Und ganz kurz zu den Begrifflichkeiten. Ich weiß, in der Gesellschaft heißt es sexueller Missbrauch. Das sage ich auch manchmal selber, weil es einfach einfacher ist und jeder weiß, was das bedeutet. Aber eigentlich bin ich dafür, es sexuelle Gewalt zu nennen, weil sexueller Missbrauch an Kindern, und da bin ich halt, ansonsten bin ich ja nicht so ein Korinthenkacker, aber da schon würde ja auch eine sexuelle würde ja auch einen sexuellen Gebrauch an Kindern in der Sprache möglich machen. Und deswegen, es gibt keinen sexuellen Missbrauch, weil es auch keinen Gebrauch gibt. Mm. Deswegen ist das für mich das falsche Wort. Es geht um Gewalt. Ne, deswegen finde ich diese Begrifflichkeit von sexuellem Missbrauch immer so, kann man machen, okay, aber nur so, um es einmal gesagt zu haben, für mich ist es eigentlich nicht in Ordnung. Und ich finde es auch nicht in Ordnung, wenn Fachkräfte das machen. Also wenn ich jetzt mit dir oder meinen Freundinnen darüber spreche oder so, ne, dann muss man da nicht so drauf rumreiten. Aber unter Fachkräften finde ich es schon befremdlich, wenn man in einer fachlichen Diskussion ist und man über sexuellen Missbrauch spricht. Aber gut, so viel dazu. Und ich finde, um zu gucken, ab wann fängt sexuelle Gewalt an und wo hört sie auf, müssen wir uns auch angucken, was ist denn normal in diesem Alter? Und deswegen machen wir ja diese Folge, weil, um einen Fall zu erklären, ich habe einen Jungen, der 9 Jahre alt ist und in die Grundschule geht und der hat aus meiner Sicht Doktorspiele gemacht mit einem Kumpel, die haben sich gegenseitig den Penis angefasst und gezogen und hast du nicht gesehen und haben an dem Penis auch gerochen. Und der Junge ist aber so, aufgrund seiner Diagnosen, dass der halt keine Geheimnisse für sich behält. Also haben die das gemacht, der ist runtergegangen und hat seiner Mama davon erzählt. Und die war natürlich massiv geschockt. Der hat eh ein großes Interesse an Sexualität und an Finden und auch an ja, seinem After. So, ne? Und das ist seinem Kumpel natürlich, war das unfassbar peinlich. Und die Mutter hat dann mit den Eltern darüber geredet und dann ist das irgendwie auch in die Schule transportiert worden und die Schule hatte eine massive, große Sache draus gemacht. Die haben eine Meldung ans Jugendamt gemacht, wegen möglicher Kindeswohlgefährdung.
Ach du bei dem Jungen. Güte.
Also gibt's einfach nicht. Und die haben einfach in dem Gespräch zu mir gesagt, das wäre ja nicht normal. Und da bin ich ja schon wieder arschig und habe ich gesagt, und Sie als Lehrerin wissen, was normal ist in der kindlichen Sexualität? Also haben Sie da eine Ausbildung für gemacht oder ist das Ihr Eindruck oder ist das, worüber reden wir hier? Haben Sie irgendwie etwas Fundiertes, wo Sie mir sagen können, okay, deswegen weiß ich es besser? Also ich sag ja, ich kann es einfach nicht nachvollziehen, ich sag ja Maler auch nicht, so wie du die Wand streichst, ist das falsch.
Ich meine, grundsätzlich gesehen sagst du ja sonst immer, lieber besser eine Meldung machen, als keine Meldung machen.
Ja.
Das heißt, eine Meldung natürlich zu machen, war ja nicht unbedingt falsch, aber dass sie das halt bewertet hat. Schon.
Ja, sie haben das bewertet und ganz ehrlich, ich bin ja in der Familie. Also ich finde auch immer, man sollte eine Meldung machen, wenn niemand halt in der Familie ist, damit da jemand drauf guckt. Aber ich bin ja da, ich bin in der Familie und ich bin einfach ja auch eine fucking Fachkraft in genau diesen Themen. Und was in Ordnung gewesen wäre, wäre, boah, Frau Kutsch, wir sind hier völlig überfordert. Können wir bitte darüber sprechen, damit Sie das für uns einordnen können? Das ist nicht passiert. Ich war in dieser Familie und habe dann vom Jugendamt einen Anruf gekriegt. Das passiert manchmal, ne? Ja, übrigens, hallo Frau Kutsch, es ist eine Meldung gemacht worden. Und ich denke, what? Weswegen? Und dann denke ich, ernsthaft? Ernsthaft jetzt? Okay. Weil,
und das ist ja eben der Tenor und das hat mich aufgeregt, es wurde, Fritzchen wurde zu Paul übergriffig. Der hat einen sexuellen Missbrauch an Paul gemacht. Und dann sage ich, wow, das ist super wertend. Okay, woran machen die das denn fest? Und deswegen habe ich gedacht, es ist wichtig, dass wir mal darüber sprechen, woran machen wir das fest? Woran machen wir fest, was ist Doktorspiele, bis wann ist das in Ordnung, was gibt es da für Regeln? Weil ich auch in Kindergärten das, oft das Gefühl habe, dass das voll das Tabuthema ist und dass die das selber ganz oft gar nicht wissen und dass da ganz viel bei Sexualität und Kindern, habe ich das Gefühl, dass ganz viele da ihre eigenen Dinger mit reinnehmen. Das ist ein ganz großes Tabuthema in unserer Gesellschaft und ganz viele Leute finden das ganz schlimm und machen ihre eigenen Erfahrungen da rein und können das nicht mehr differenziert sehen. Wenn ich eine Erzieherin in der Kita habe und die sagt mir, das ist doch nicht normal. Nee, Frau Kutsch, das ist doch nicht normal. Dann sage ich, wer bewertet das jetzt hier gerade? Und deswegen habe ich 7 Regeln für euch, ihr Lieben, die wir gleich durchgehen werden.
Ja, das Problem ist halt, dass ungeschulte Erwachsene halt das eigene Sexualverhalten und Denken auf die Kinder übertragen. Und dann denken, dass das halt direkt irgendeine tiefgründige Bedeutung oder was Falsches sein muss, weil Kinder sind ja nicht sexuell und haben noch keinen Sexualtrieb und deswegen ist da irgendwas falsch. Das ist ja immer so dieses Denken.
Genau.
Ne? Die haben zu Hause gesehen, das XYZ und jetzt machen die das auch im Kindergarten, da muss irgendwas schieflaufen. So, das ist ja irgendwie dann
ja, und
der
das
Tenor.
Ist diese Überfachlichkeit wieder, dass man sagt, das muss ja einen Grund haben. Ich habe mal zu einem Mitarbeiter des Jugendamtes gesagt, da sollte ich in eine Familie gehen und eine Klärung machen. Das heißt, ich sollte eine Situation objektiv und durch meine Fachlichkeit quasi bewerten und fragen, wie kann das Kind bei dem Vater bleiben? Ist es in Ordnung, dass die zusammenleben? Was muss passieren, damit das Kind nicht mehr so auffällig ist? Bla bla bla. Ne? Und das war ein alleinerziehender Vater mit einer damals 7-jährigen aber 7- oder 8-jährigen Tochter, die sexuelle Auffälligkeiten in der Schule gezeigt hat. Und für das Jugendamt war leider klar, der Vater macht was mit der. Und ich sollte da hingehen und das Mädchen hat sich halt in der Schule selbst befriedigt. Die hat sich so am Stuhl gerieben und dafür muss es ja eine Erklärung geben. Und ich bin da zu dem, nach langer Erklärung, bla bla bla, bin ich zum Schluss gekommen, dass sie sexualisiertes Verhalten zeigt, über die Norm hinaus, aber dass der Vater nicht sexuell übergriffig ist. Und da ist nochmal der Unterschied zwischen grenzverletzend, werden wir gleich auch noch besprechen, und sexueller Übergriff. Es gibt Situationen, die grenzverletzend sind, ja, das ist aber auch sehr schwierig bei einem alleinerziehenden Elternteil. Ich habe dann auch gesagt, der soll nicht mehr sie waschen. Sie macht es aber nicht im Intimbereich. Was soll denn, der ist alleinerziehend. Wie soll das denn laufen? Was ist denn die Lösung? Dann soll die anfangen, alleine zu duschen. Er muss aber kontrollieren, ob sie sich richtig wäscht. Warum ist das denn dann anzüglich? Ja, aber der stellt sich dann davor und guckt, wie die sich wäscht. Ja, wie soll er es denn machen, verdammt nochmal? Macht mein Mann auch. Bis ne, die Große ganz klar war, die duscht jetzt alleine. So. Aber das ist doch nichts, es ist ja nur was Anrüchiges, wenn man da selber ein Gedanken dazu hat. Das Mädchen macht das, um in die Entspannung zu gehen. Die Frage ist nicht, warum masturbiert sie? Die Frage ist, was bringt sie dazu, in die Entspannung gehen zu wollen? Das ist ein anderer Ansatz. Und ich finde, die beiden brauchen Hilfe. Das Mädchen ist auffällig. Es haben dann auch andere Sachen ergeben. Warum? Die hatte auch schon, ja, seit klein an war es einfach schwierig, ne? Auch in der Trennungsphase und so weiter und so weiter. Aber nicht aufgrund von einer Sexualität zwischen Vater und Tochter. Also, wenn wir jetzt mal ganz klar nochmal gucken, was sind Doktorspiele? Übrigens darf man heutzutage auch keine Doktorspiele mehr sagen, sondern man sagt eher Körpererkundungsspiele. Warum? Weil Doktorspiele ja nicht immer etwas Sexuelles implizieren. Es gibt ja auch normale Doktorspiele, wo man wirklich sich abtastet und ein Pflaster gibt und keine Ahnung, auf das Knie schlägt. Also auf jeden Fall sind diese Körpererkundungsspiele ganz normal und wichtig für jegliche Entwicklung eines Kindes. Und was, wie du eben schon gesagt hast, ganz oft das Problem ist, ist, dass Erwachsene davon ausgehen, dass Kinder die gleiche Art der Sexualität haben wie sie. Kindliche Sexualität hat nichts, niemals mit der Erwachsenensexualität zu tun. Aber ja, Kinder, Babys, Kleinkinder haben schon eine Sexualität. Weil Sexualität bedeutet ja nur ein Körperkontakt, eine Empfindung bei einem Körperkontakt. Und das kann man auch durch Streicheln, durch Kuscheln. Also es muss nicht so sein, wie die Gesellschaft das ja impliziert, dass es mit einer genitalen Befriedigung ist und mit einem Orgasmus, sondern auch was anderes. Ja, auf jeden Fall gehört das zu einer ganz normalen Entwicklung eines jeden Kindes dazu. Und trotzdem erschreckt es seit Jahrzehnten ganz viele Erwachsene immer wieder. Das Erkunden anderer Körper ist auch für die selbstbestimmte eigene Sexualität später total wichtig, ja. Und am häufigsten ist das so, wo das anfängt, ist so zwischen 3 und 4. Aber es kann halt bis zum Grundschulalter gehen. Der Unterschied ist aber nur, dass in der Grundschule kein Schwein darüber spricht. Die halten alle ihre Klappe. Also wenn ich an meine Grundschulzeit denke, dann hatten wir Flaschendrehen. Ja, und dann hieß es, der küsst den und der küsst den und der darf den mal da anfassen und hast du nicht gesehen. Also einen Teufel hätten wir getan, das wird niemals irgendeiner unserer Eltern erfahren, weil wir ja schon ein Schamgefühl hatten und weil wir ja schon wussten, dass es jetzt was Verbotenes. Mhm. Deswegen, wenn es mal in der Grundschule rauskommt, ist das direkt immer voll das Mega-Ding und alle tun so, als wäre das was Unnormales.
Oder was Schlimmes.
Und Doktorspiele haben null mit sexueller Intention zu tun, sondern eher mit diesem Erkunden von, wie siehst du aus, wie sehe ich aus, es geht um Erforschen, es geht darum, wie riech ich, wie riecht der, mein Gegenüber, wie schmeckt mein Gegenüber, wie fühlt sich der Gegenüber an, wie fühlt sich der Penis von dem anderen an, fühlt er sich genauso an wie meiner, wie fühlt sich die Vagina an, wieso sieht die Vagina anders aus als die von meiner Mutter oder von meiner Schwester oder was auch immer, ja, also das an sich ist überhaupt nicht schlimm, aber es braucht halt ganz dringend Regeln und Grenzen, wenn die Kids ihre Körper und die Körper eines anderen kennenlernen, müssen die halt auch Regeln und Grenzen dabei haben.
Kannst du dich noch an Doktorspiele erinnern aus deiner Kindheit?
Ja, ich habe da, als ich das aufgeschrieben habe, habe ich darüber auch nachgedacht, also eher in der Grundschule, aber in der im Kindergarten... Weiß ich noch, da war eine Situation, da haben wir Mutter, Vater, Kind gespielt und wenn es Nacht war, dann hat man sich übereinander gelegt. Sowas weiß ich noch. Aber mehr nicht. Du?
Ich kann mich tatsächlich noch recht gut daran erinnern. Ich hatte nämlich im Kindergarten eine Freundin und wir haben... Wirklich, also ich meine, vielleicht ist es in meiner Erinnerung auch anders, aber gefühlt über einen Zeitraum, jedes Mal, wenn wir uns verabredet haben, haben wir jedes Mal Doktorspiele gespielt. Und sie wollte, also es ist, und es war dann immer so, und ich finde es irgendwie jetzt lustig, wenn man so drüber nachdenkt, wir haben dann immer vorher festgelegt, ob mit Po oder ohne Po. Das war dann immer das Credo, so, wollen wir mit Po oder ohne Po? Und manchmal haben wir gesagt, mit Po und manchmal ohne Po. Und an der Scheide haben wir nie was gemacht. Wir haben auch nicht wirklich am After was gemacht, aber wir haben dann so dieses Spiel, Stethoskop, wie heißt das, dieses Abhörgerät, haben wir dann so an die Pobacke gehalten oder sowas dann, ne, und uns da dann abgehört oder abgetastet oder sowas, ne. Also es war jetzt, glaube ich, harmlos rückblickend gesehen, weil wir nie wirklich irgendwas angefasst haben oder sowas. Ich habe da auch noch mal drüber nachgedacht. Und das war dann auch immer so ein Thema, weil mal wollte der eine mit Po und mal wollte der andere mit Po und der andere dann nicht und so. Und dann, ist schon interessant irgendwie rückblickend gesehen. Also es muss im Kindergarten gewesen sein, weil mit der war ich nicht mehr befreundet in der Grundschule, weil die nicht auf meiner Grundschule war. Also ich weiß nicht, wie alt ich war, aber es ist, da muss ich noch ganz klein gewesen sein.
Ja, du hast eh ein wahnsinniges Gedächtnis.
Was ja, crazy, oder?
Ja,
und ich kann mich noch an eine andere Situation erinnern, und zwar mein Kindergartenbester Freund. Das ist auch der, über den ich in der Todfolge gesprochen habe, wo ich so traurig war, dass der weggezogen ist und ich da doller geweint habe als bei dem Tod von unserem Opa. mit dem war ich ja, das war ja mein bester Freund zu der Zeit, und der wollte, und da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern, der wollte Sex mit mir haben. Der wollte, wir waren bei mir im Zimmer, und da meinte er so, ja, er könnte ja jetzt seinen Penis in mich reinstecken. Und ich war so, nee, wieso, ehrlich, wieso denn? Und dann hat er mir erzählt, total der Quatsch, ja, dass er gehört hat irgendwie, das haben andere Kinder auch gemacht, und dann war die 6-Jährige schwanger und hat dann ein Kind bekommen. So voll der Quatsch natürlich, also ich meine, sag niemals nie, ne, aber höchstwahrscheinlich Quatsch. Und wir haben dann echt so hin und her überlegt, ich so, ja, nee, ah. Und dann habe ich gesagt, ich so, nee, ich will das nicht machen, und dann bin ich so weggelaufen. Ich weiß ja, es noch gut. Ganz genau, aber schon krass, oder? Weil zu der Zeit war ich ja offensichtlich schon aufgeklärt, weil ich wusste schon, was er meint, und das mit dem Schwangerwerden und so wusste ich auch schon. Das heißt, ich musste es ja schon, oder was heißt aufgeklärt? Ich wusste schon irgendwie, dass man von Sex schwanger wird, das wusste ich schon. Ich weiß nicht, ob ich auch damals schon, weil wir hatten ja dieses Aufklärungsbuch, ne?
Peter Eder Minimum,
genau.
Was ich auch heutzutage noch gerne empfehle.
Ja, das ist echt ein gutes Buch. Und das hatten wir ja schon zu Hause, weil ich war ja die Jüngste. Und mit Sicherheit habe ich da auch schon drin rumgeblättert, obwohl ich noch nicht lesen konnte. Auf jeden Fall wusste ich schon, was Sex ist und dass man davon schwanger wird in dieser Situation. Und es muss, wie gesagt, im Kindergarten gewesen sein. Oder vielleicht noch erstes Schuljahr. Ich weiß nicht, ob ich mich im ersten Schuljahr noch mit ihm verabredet habe. Ist ja auch egal. Jedenfalls war ich ganz klein. Maximal 6, würde ich jetzt mal sagen. So, genau. Das sind so meine beiden Erinnerungen zu dem Thema, die ich noch sehr, also das weiß ich noch ziemlich genau, ja.
Ja, aber du bist ja auch wirklich, was deine Erinnerungen angeht. Ich habe das Gefühl, ich weiß kaum mehr was von meiner Kindheit. Bei mir fangen die Erinnerungen richtig eigentlich erst so ab 10 an oder so. So einzelne Sachen, ja. Aber dann frage ich mich auch manchmal, sind das Erzählungen gewesen, die ich einfach in mich hinein als meine akzeptiert habe? Oder sind das wirklich meine Erinnerungen? Das ist ja auch immer noch die Frage bei Kindern, wenn die noch ganz klein sind, ne? Ja. Aber ja, man sollte, das sage ich auch immer den Eltern, wie war es bei Ihnen? Können Sie sich daran erinnern? Das ist nichts Schlimmes, ne? Hat es Ihnen geschadet? So und so und so, ne? Penisvergleiche in der Grundschule von Jungs bis in die Pubertät. Also wenn man in der Jungengruppe beim Fußball guckt, ja, also da machen die lustigsten Sachen mit ihren Penissen gegenseitig. Also die 7 Regeln, ihr Lieben, ja, sind... Die Kinder sollten für diese Körpererkundungsspiele ein ähnliches Alter haben. Das soll Machtgefälle vorbeugen. Also niemals mit Erwachsenen, und auch ein Kindergartenkind sollte das jetzt nicht mit einem Grundschulkind machen. Das gibt Machtvibes. Also sie sollten ein ähnliches Alter haben, dann ist es völlig in Ordnung. Nein heißt nein, so wie es bei dir war. Du hast gesagt, nein, mache ich nicht. Und dein Kumpel hat dann nicht gesagt, ach komm, wenn du mich gern hast, dann machen wir das und bla. Der hat nicht versucht, dich zu überreden. Nein heißt nein, du wolltest das nicht. Es wird sich niemals wehgetan und es wird sich auch nirgendwo irgendetwas reingesteckt. Man darf immer stoppen und es sich immer wieder anders überlegen. Also auch wenn du gesagt hast, ja, ich möchte das machen, und dann wart ihr kurz davor und du sagst nein, ist das völlig in Ordnung. Es geht um eine Freiwilligkeit. Beide entscheiden sich dazu, gleichzeitig in diesem Moment Doktorspiele zu machen. Gibt keine Täterstrategien. Täterstrategien sind halt emotionale Erpressung, Druckaufbau, psychische Gewalt, ne? Also wenn du das jetzt nicht mit mir machst, dann sind wir keine Freunde mehr. Oder du darfst es niemandem erzählen, sonst wirst du, das machen ganz viele Täter, sonst wirst du jedem weggenommen oder dann bist du mitschuld an der Geschichte, weil du hattest ja auch Spaß daran und. Also das sind alles Täterstrategien, das hat nichts mit Körpererkundung zu tun. Und euren Kindern von klein auf immer wieder zu sagen, Hilfe holen ist kein Petzen. Das ist ja super verwirrend. Ne? Also zuerst sagen wir, bitte geh immer zu allen, da haben wir ja schon tausendmal drüber gesprochen, bitte geh zu einem Erzieher oder einem Erwachsenen und hol dir überall Hilfe. Und irgendwann sagen wir, klär das selbst. Du, sonst bist du eine Petze. Wie sollen die Kinder denn herausfinden, wann man petzt und wann man nicht petzt? So, ne? Also wenn man sagt, Fritzchen hat mir mein Messer geklaut, boah, ja, hör auf zu petzen. Aber die müssen ja eine Gewichtigkeit haben und das muss man mit denen besprechen, ab wann petzen petzen ist. Und das ist ja super komplex und kompliziert. Und ab wann Petzen nicht mehr Petzen ist und man sich wirklich Hilfe holen sollte. Das habe ich mit meinen Kindern schon besprochen, da waren die ganz klein. Wenn du ein Gefühl hast, du kannst das gerade nicht selber lösen, dann hol dir immer Hilfe. Und wenn meine Große irgendwas macht und petzt, dann sage ich immer, okay, überleg jetzt bitte, war das wirklich notwendig, dass du mir das sagst oder hättest du das nicht alleine klären müssen? Warum sagst du mir das jetzt? Sagst du das, damit deine Schwester Ärger bekommt? Damit die einfach einen Unterschied merken. Und die wird jetzt 10, also selbst die benutzt das natürlich nochmal anders, ne? Was mir auch nochmal wichtig ist zu sagen, dass Frühformen der Masturbation absolut natürlich sind. Ich werde nie vergessen, niemals, als meine Große, so 8, 9 Monate war. Ich habe das gestern auch nochmal erzählt, meinen Mädels, die gestern bei mir waren, 8, 9 Monate war und mein Mann die gewickelt hat und ich unten einen Kaffee getrunken habe, hat der mich gerufen in einer Verzweiflung, dass ich dachte, das Kind hat einen Kopf unterm Arm, das Kind ist vom Wickeltisch gefallen oder keine Ahnung was. Sarah! Sarah! Und ich kam hoch, was? Was tut die denn da? Und sie hat einfach freudig glucksend ihre Scheide erkundet. So, also, ne, da habe ich gesagt, das ist jetzt nichts Schlimmes. Wieso tut die das? Ja, weil die einfach das sind die ersten Erkundungen, das sind die Babys. Und bei Jungs ist das mit ihrem Penis noch viel spannender und interessanter. Alle Jungs-Moms wissen, dass die ständig da unten ramfummeln, wenn die klein sind. Das ist auch noch interessant. Bei Jungs ist das so, ja klar machen die das. Und bei Mädchen ist das so, oh, was tut die denn da? Oh mein Gott.
Vor allem, ich meine, Männer machen es ja auch immer. Da wollen die sich auch nicht jedes Mal einen runterholen. Wenn die auf der Couch hocken, und dann wandert die Hand immer irgendwie in die Boxershorts und dann wird da ein bisschen dran rumgefummelt an den Eiern oder da rumgespielt. Ja, das heißt ja nicht, dass die jetzt gleich masturbieren wollen oder, keine Ahnung, sich horny machen wollen, sondern die fummeln das da einfach bis dran rum. Das ist doch genau das Gleiche, oder?
Ja, da bin ich jetzt fachlich nicht bewandert. Ich finde es immer noch befremdlich, wenn ich verschiedene Männer sehe, die einfach zwischendurch mal checken, ob er noch da ist.
Ich weiß auch nicht.
Die gehen einfach, die machen dann so mit ihrem Finger so kling, kling. Ja. Wenn mir das auffällt, sage ich, und, ist er noch da? Ist er noch, was? Die machen es ja gar nicht bewusst.
Yes. Und die haben das Ding ja schon seit 30 oder 35 Jahren. Also, weißt du? Und wenn du halt gerade geboren bist und das war so, was ist das denn da? Und so, ist es für mich total logisch.
Ja.
Und es gibt ja auch so Videos, auch wo Babys andere Körperteile entdecken, in Anführungszeichen. Also, wenn die so das erste Mal raffen, dass ihre Hand ist.
Ja.
Oder wenn die so ihren Fuß angucken oder so, das ist ja genau das Gleiche in Grün eigentlich. Ne, und dann gucken die und dann, die schlabbern ja auch ihre Finger an oder dann stecken sich den Fuß in den Mund oder so.
Ja.
Also das ist ja auch den eigenen Körper entdecken, so, hey, okay, wenn ich das mache, dann bewegt sich meine Hand und das ist mein Fuß. Und also gerade bei so ganz, ganz kleinen Babys oder Kleinkindern finde ich das total logisch, weil ich meine, du weißt es ja nicht, was das ist.
Genau. Aber was mein Mann gemacht hat, er hat natürlich das sofort auf eine Erwachsenensexualität übertragen. Und dadurch wurde er unsicher und dadurch wurde er panisch und dadurch hat er es zu einem Tabuthema gemacht. Für sich.
Ja.
Ne? Und das ist halt eben genau das, Leute, was ihr bitte nicht macht. Weil durch ein angemessenes Körpergefühl und einer soliden emotionalen Basis und einem sicheren Umgang mit dem Thema Sexualität kann man später auch viel eher lustvolle, erfüllte sexuelle Momente spüren. Mhm. Es gibt eine Kausalkette von, du hast gelernt, dass das kein Tabuthema ist, du hast positive Erfahrungen gemacht und bist später auch viel offener in deiner eigenen Sexualität. Weißt du, wie viele Frauen ich kenne, die sagen, ich habe noch nie in meinem Leben einen Orgasmus gehabt, aber es liegt an mir. Und es ist ja auch nicht schlimm. Und ich denke so, das kann nur jemand sagen, der keinen hatte, noch nie.
Ach du Schande.
Und die haben da eine so große Hemmung und eine so große Scham. Dann meinte ich ja so, ja wieso, hä? Und ich bin immer total fasziniert davon. Und dann sage ich, also auch nicht bei dir selbst? Nee, sowas mache ich nicht. Warum
das finde ich auch so, das verstehe ich auch gar nicht. Immer, also wirklich diese Tabuisierung von weiblicher Masturbation verstehe ich null. Verstehe ich 0,0. Also wirklich, Männer keulen sich gefühlt alle 3 Tage ein. Weißt du, und ja, Leute, also jetzt mal Full Disclosure, eure Männer machen das auch wenn sie sagen, sie gucken keine Pornos, sie gucken Pornos. Okay? Das kann man vielleicht jetzt auch mal nicht so sagen. Okay, vielleicht ist irgendein Mann da draußen, der es nicht macht, aber er macht es.
In der Regel.
Okay? In der Regel macht er es, mein Gott. Und es ist auch nicht schlimm und es ist auch kein Fremdgehen, wenn euer Mann ein Porno guckt. Ja, ich gucke auch Pornos, deswegen gehe ich meinem Mann nicht fremd. Okay?
Es Mami.
Also, okay, ich finde das so, okay. ich finde das so schlimm, dass das immer bei Frauen so tabuisiert wird, wenn sie sexuell sind. Also, warum sollte ich denn nicht masturbieren? Gib mir einen Grund. Es fühlt sich gut an.
Ich habe keinen.
Mein Mann ist 2 Wochen weg. Was soll ich tun? Also ich meine, klar, Frauen haben nicht diesen, häufig zumindest nicht diesen Sexualtrieb, der Männern immer angedichtet wird, irgendwie Fortpflanzung und sie müssen ihr Sperma verbreiten und keine Ahnung was.
Oh Gott,
kann
du
ich
bist
mir vorstellen, dass Frauen das. Ja, aber das ist so. Das ist ja einfach so. Frauen haben das nicht in dem Ausmaß, sage ich mal. Ja, gut. Ist wahrscheinlich so, aber es heißt nicht, dass Frauen gar keine Sexualität empfinden. Mich nervt es einfach, Leute. Ihr könnt masturbieren, wie ihr wollt, und es ist nicht schlimm. Und dadurch lernt man sich selber auch kennen. So, wollte ich nur nochmal da jetzt nochmal rausschicken.
Okay,
so,
Dr. Sommer,
okay,
danke
jetzt
dafür.
Machen wir weiter. Nee, aber das regt mich einfach so auf.
Soll ich dir sagen, was ich finde, was das größte Missverständnis zwischen männlicher und weiblicher sexueller Lust ist? Warum es ganz oft nicht klappt? Männer wollen Sex, aus meiner Sicht, wenn sie entspannen wollen, um Spannung abzubauen. Frauen wollen Sex, wenn sie entspannt sind. Dann können die sich besser darauf einlassen.
Ah.
Das nur so am Rande, ne? Das ist so meine Theorie. Überlegt mal für euch, ob das vielleicht auch in euer Leben passen würde. Und mit der Masturbation ist es genau das. Und ich stelle die Hypothese auf, dass wenn in der kindlichen Sexualentwicklung irgendetwas schiefgelaufen ist, hat das sowas zur Folge. Weil den eigenen Körper erkunden, irgendwas muss da gestört worden sein, weil das ist das Natürlichste der Welt. Und Kinder machen das auf eine ganz natürliche Weise und Babys ja auch, wie wir gerade festgestellt haben. Warum sollte sich das nicht weiter fortführen? Und das heißt, du hast das irgendwann aus einer völligen natürlichen Verhalten gemacht und als Erwachsene machst du es jetzt nicht mehr. Hä? Okay, hä?
Ich glaube, da gehört auch zu, was ihr macht, nicht den Genitalien irgendwelche lustigen Namen geben und die nicht beim Namen nennen. Also nicht irgendwie sagen, der Lulu von Papa ist da irgendwie oder so, weißt du? Oder die Mumu von der Mama.
Der Pipi-Mann.
Oder so, ja, ich meine, ihr habt das ja schon auch früh sehr klar immer benannt. So.
Ja, aber ich muss schon sagen, bei meinen Freundinnen, es ist bei mir einfach nur noch meine Göttin.
Ja, gut, aber das sagst du ja nicht, also das hast du ja nicht gesagt zu deinen Kindern, das ist deine Göttin. Und bitte wasch deine Göttin gründlich.
Weil, damit sie weiterhin göttlich bleibt.
Genau, also ich meine, klar kann man das hinterher so, ne, also in meinem Freundeskreis ist es Lolita. Die Lolita.
Ah.
Das ist ja auch okay, wenn du nicht irgendwie dann andauernd den Begriff Scheide verwenden willst, weil ich finde, Scheide ist auch echt ein hässliches Wort, wirklich ganz schlimm.
Scheide sagt man ja auch nicht mehr.
Oder Vulva oder Vagina oder wie auch immer, was man auch immer da beschreiben will. Es sind ja unterschiedliche Sachen. Ich meine nur...
Weißt du, warum man nicht mehr Scheide sagen sollte? Das ist so lustig. Warum? Weil Scheide kam ja davon, dass das Schwert quasi auch eine Scheide hat. Damals, die Schwertscheide. Die Scheide impliziert ja, dass etwas Großes, Männliches da reingeht, nämlich das Schwert. Und deswegen sollte man nicht mehr Scheide sagen, weil das würde ja implizieren, dass... So, ja, ohne Scheiß.
Ich dachte, Scheide deswegen ist sollte man von auseinandergehen. Ich dachte, weil die Beine auseinander... Nein.
Hä, wieso? Das hat das denn mit Scheide zu tun? Das ist Schere.
Nein, 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 nein. Aber ich meine, er scheidet dahin. Er geht weg. Weggehen, auseinandergehen. Scheiden.
Hä? Nein, es geht... Oh, ich liebe dich. Hä? Das macht gar keinen Sinn. Es geht um die Schwertscheide. Dass wenn du die Schwertscheide... Ja,
aber du lässt dich doch auch scheiden lassen. Du gehst auseinander. Scheide. Ich dachte, cool. Scheide das ist wegen auseinandergehen. So. So.
Nein, wenn du eine Schwertscheide nimmst und von oben reinguckst, sieht das aus wie wie das weibliche Organ.
Okay.
Abgefahren, ne? Deswegen sollte man jetzt nicht mehr Scheide sagen, aber deswegen wurde es halt früher so gesagt und das sagt man jetzt aber nicht mehr, weil das soll nicht das implizieren, bla. So. Ach, ihr Leute, ihr kriegt heute so viele total interessante News und Facts. Das wird eine richtig tolle Folge.
Mhm. Okay, gut. Also man sagt jetzt dann Vagina, oder was? Oder was soll man jetzt sagen? Wenn meine Tochter fragt, Mama, was ist das?
Vulva.
Ja, aber Vulva ist doch auch... Aber Vulva und Vagina ist ja nicht das Gleiche. Okay, also Vulva für den äußeren Part sozusagen.
Ja.
Okay. Mhm. Na gut.
Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ja, aber du hast recht, natürlich, da geht es schon los, dass wir das nicht verniedlicht haben. Was ist schon interessant in der Arbeit, wenn ich mit meinen Eltern spreche und mit denen arbeite, die können teilweise das Wort Penis nicht sagen. Die sagen dann war der Lulu von, ich so, wer? Der Lulu.
Ja.
Wer?
Ja.
Sie meinen den Penis und die so, nee, Frau Kutz. Hä?
Oh Gott.
Wieso? Nee, das kann ich nicht. Nee, wir sagen hier immer Lulu oder Lilly oder Lolli oder Pipi.
Lolli, Lolli ist dein Hund. Also bitte. Kleine Lolli kann da gar nichts für.
Oder Pipi Mann oder weiß ich nicht. Gerade für das männliche Geschlechtsorgan gibt es so viele komische Spitznamen. Die wenigsten sagen Penis.
Bescheuert. Also ich kann verstehen, woher es kommt, aber man muss es halt einfach normalisieren, weil dann hast du ja nie ein normales Verhältnis dazu.
Ja, damit geht's halt schon los, ne? Also Leute, was absolut wichtig ist in Bezug auf Doktorspiele, macht bitte kein Tabuthema raus. Es ist super wichtig, dass die Kinder die Fähigkeit bekommen, ihre Gefühle frei zu äußern und nicht, dass sie falsch interpretiert werden. Also wenn die dann sagen, es fühlt, ja, warum hast du das gemacht? Ja, weil es sich gut anfühlt. Nein, das darfst du aber nicht. Nein, das ist aber nicht richtig, was du da machst. Das heißt, die kriegen ja von dir als Elternteil gesagt, dein Gefühl ist gerade nicht richtig. Und das kann halt in verschiedenen anderen Situationen, wenn die halt so groß werden, auch echt bescheuerte Folgen haben bezüglich auch Prävention bei sexueller Gewalt. Na, aber da gehen wir gleich noch drauf ein. Es ist super wichtig, dass die eigenen Grenzen schon früh mit den Kindern besprochen werden. Dazu meine ich auch, wenn, da komme ich aber gleich auch nochmal zu, ein Kind eine Grenze äußert, dann sollte man die in der Regel auch berücksichtigen. Das geht nicht immer, weil wenn ein Kind sagt, meine Grenze ist, ich möchte keine Spritze, dann muss ich diese Grenze leider für die Gesundheitsfürsorge meines Kindes übertreten. Und in der Kita hatten meine beiden Kinder so Präventionen und dann haben die dann immer zu mir gesagt, du darfst nicht über meinen Körper bestimmen. Mein Körper gehört nur mir. Hätte ich dir, ja, du musst dir trotzdem die Zähne putzen. So. Ne, ich muss dir trotzdem den Hintern sauber machen, weil der voller Kacker ist. Du machst es nicht. Ja, also dann muss man da natürlich sensibel und vorsichtig sein, aber das ist trotzdem wichtig, ne? Wenn euer Kind nicht auf eurem Schoß sitzt, und das ist auch Prävention, wenn ich sage, oh Mausi, kommst du kuscheln? Nein. Dann sage ich dann auch, ach Menno, aber ich nehme das nicht persönlich und ich äußere nicht, dass ich das persönlich nehme oder dass es mir jetzt schlecht geht. Wie viele Eltern ich erlebt habe, die mit der Zurückweisung ihrer Kinder überhaupt nicht umgehen können. Und die Kinder so lernen, okay, meine Grenze wird nicht akzeptiert. Ich muss jetzt das machen, damit Mama oder Papa sich besser fühlen. Und das machen die Eltern ja gar nicht aus der Intention daraus, aber das ist die Folge dessen.
Ja, oder auch bei, nicht nur bei den Eltern, sondern auch bei den Großeltern oder ja, bei dem Onkel oder bei der Tante,
ja,
oder so. Ne, geh doch noch mal. Komm, geh doch noch mal zu deiner Tante kuscheln. Oder die wollen dann irgendwie, dass Küsschen, die bei denen auf dem Schoß sitzen. Ja, gib doch dem Onkel noch mal ein Küsschen oder irgendwie,
nee,
so.
Das finde ich jetzt aber nicht in Ordnung, dass du das nicht machst. Oder auch, wieso gibt die kein Küsschen?
Jetzt ist der traurig.
Genau. Möchtest du, dass der Opa traurig ist? Möchtest du das? Möchtest du, dass der wegen dir traurig ist? Leute, das sind Sachen, die ich wirklich schon erlebt habe, weil die Eltern nicht damit zurechtkommen, dass die Großeltern dann etwas Negatives sagen und sagen, die sind aber nicht gut erzogen oder keine Ahnung was. Und dann gibt man den Druck so weiter. Überlegt mal, ob das bei euch auch schon mal passiert ist, vielleicht nicht in dieser Heftigkeit.
Oder auch kitzeln. Nicht, also ich meine, manche Kinder wollen halt nicht gekitzelt werden und nur weil die lachen, heißt es nicht, dass die das lustig oder toll finden. Lachen ist halt eine natürliche Reaktion darauf, aber wie häufig ist es so, dass Kinder irgendwie gekitzelt werden und sagen, nein, hör auf, hör auf, hör auf, und derjenige hört halt nicht auf, weil das Kind lacht ja.
Ja, genau. Genau.
Oder im besten Falle, so wie du es halt auch immer bei mir gemacht hast, aber okay, die Arme festhalten und denjenigen totkitzeln. So. Ich meine, bei uns war es jetzt, weil du meine Schwester bist, und das war jetzt, glaube ich, nicht problematisches, also ich meine, klar hast du auch meine Grenzen in dem Falle übertreten, ja, muss man schon sagen, aber das machen ja auch Erwachsene mit Kindern, ne?
Ja, also. Ja, und ich war mir dieser Thematik ja noch gar nicht bewusst, ne, so.
Ja, und du wolltest, und du hast es ja bewusst gemacht, um mich zu ärgern, also genau. Du hast ja nicht gedacht, dass ich es lustig finde.
Ich wusste ja, dass du
es
nicht willst, ja, genau.
Ja. Genau, ja. Eigentlich noch schlimmer.
Es kommen immer mehr Kindheitstraumata hoch, die ich dir zugefügt
habe. Ja, ich sag ja, ist einfach so geil, wie du so, ja, ich wusste ja, dass du das nicht willst, aber ich mach's ja trotzdem. So, ja. Eigentlich so noch schlimmer, aber okay.
Ja, aber genau das. Also es ist ja auch ein Spiel, und da bin ich zum Beispiel auch sehr streng bei meinen Kindern, genau bei diesem Kitzelspiel. Ne? Mama, du kriegst mich nicht, Mama, kitzel mich nicht, so, ne? Und dann denke ich dann auch immer, nee, sag mir, was du möchtest. Also mach kein Doppelbein, keine Doppelbotschaft. Sag mir nicht das eine und implizier damit was anderes, weil dann kann ich nicht mehr mitbekommen. So, und dann sage ich, nee, das mache ich so nicht. Wieso? Dann sage ich, entweder du willst von mir gekitzelt werden, dann sag mir das. Dann mache ich das. So, ne? Dann sagt sie, ja, aber ich möchte ja, dass du das machst, aber ich das nicht will, aber trotzdem will. Sagen meine Kinder dann. Dann sage ich, ja, Schatz, aber so ein Spiel spiele ich nicht. Weil wie soll ich denn herausfinden? Und das ist ja der Klassiker, ne? Man ärgert sich und spielerisch und dann kitzel, kitzel, kitzel und dann rennt, nein, 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 und die Kinder rennen weg und dann soll der Erwachsene aber hinterher rennen, um die dann nochmal zu nehmen. So, und irgendwann, ne, ich sage ja auch ganz oft, noch findet ihr es witzig, so lange, bis irgendjemand schreit oder ihr euch kloppt. Weil dann schwenkt das ja ganz schnell um, und ich möchte nicht, dass meine Kinder lernen, dass so eine Doppelbotschaft überhaupt möglich ist. Dann sage ich, ich kitzel dich gerne, aber wenn du nein sagst, höre ich auf. Und dann, nee, Mama, du kannst jetzt weitermachen. Nein, du hast gesagt, hör auf. Dann höre ich auf. Also das sind Sachen, die super wichtig sind, weil ich natürlich auch mit einem anderen Blick gucke, ne? Also es ist super wichtig, auch nicht zu schimpfen. Es ist super wichtig, dass die Sexualität nicht negativ beurteilt werden soll. Was hast du gemacht? Nee, nee, nee. Also Özlem, sowas machen wir aber nicht. Nee, das machen wir nicht. Özlem. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Oh mein Gott, jetzt muss ich erstmal überlegen. Und Özlem denkt, keine Ahnung, die hat irgendjemand abgemurkst, nur weil die irgendwie die Pobacken von einem Kind auseinander gezogen hat, um zu gucken, ob da auch ein Loch ist. Und dass die Mutter da überhaupt nicht mit umgehen kann. Und da geht's halt schon los. Da wird Sexualität als was Negatives, etwas Tabuisierendes, etwas, wofür man sich schämen muss, impliziert. Und das kann zur Folge haben, dass, wenn man erwachsen wird, Probleme beim Masturbieren hat, Probleme beim Öffnen hat, Sex hat, obwohl man eigentlich keinen Sex haben will und es auch völlig in Ordnung findet, nicht erfüllten Sex zu haben, weil man sich nicht traut zu sagen, was man will und was nicht. Das können alles Folgen von solchen Erlebnissen sein. Es ist wichtig, die Kinder nicht bloßzustellen, da so ein Verhör draus zu machen, weil es gibt schon eine Schamgrenze, also es gibt schon ein Schamgefühl, was sich irgendwann entwickelt, da reden wir jetzt gleich noch drüber. Und es ist wichtig, wirklich da auch einen Rahmen zu finden, der wirklich auch in Ordnung für die Kinder ist. Und was mir auch wichtig ist, und das mache ich bei meinen Kindern, sexuelle Bildung ab der Geburt. Dass ich beim Wickeln die Geschlechtsmerkmale zum Beispiel auch benenne. Ich gehe jetzt an deine Scheide, ich mache deine Scheide sauber, ich mache jetzt deinen Popo sauber, so, ne? Und dann, wenn meine Kinder mich was fragen, Mama, wieso hast du da unten Haare? Wachsen die bei uns? Ja, dann gebe ich da eine Antwort drauf. Weißt du, was meine Kleine mal zur Mama gesagt hat? Und Mama hat voll souverän reagiert. Weißt du, Mama, Oma, der Papa hat voll den Riesenpenis.
Nein.
Und weißt du, was Mama darauf gesagt hat? Weißt du was? Das freut mich für deine Mutter.
Nein! Nein! Ja, oh mein Gott!
Da war die irgendwie zwischen 2 und 3.
Oh mein Gott, wie geil ist das? Ist denn? Oh Gott, zum Glück war der Papa nicht dabei.
Ja, genau. Oh. Auf jeden Fall. So lustig einfach. Oh, die Mama hat mir das dann erzählt. Und ich so, okay.
Vor allem auch wie geil, weil deine Tochter natürlich auch gar keine Ahnung hat, was ein Riesenpenis ist.
Nein.
Weißt du? Also ist so.
Ich meine, die hatte im Vergleich geil. Dann die Kleinen zum Kindergarten, ne?
Also. Ja, genau. Ja, logisch. Naja, Gott sei Dank. Gott sei Dank, sag ich mal, ne? Oh mein Gott, wie lustig ist das denn? Aber ja, ich meine, das ist ja auch das, was ich eben meinte, ne? Ihr benennt es halt. Und dadurch können eure Kinder ja auch benennen, wenn irgendwie was wo weh tut, ne? Und die dann sagen, genau. Irgendwie, keine Ahnung, meine Scheide juckt. Oder sowas, ne? Und die dann müssen nicht sagen, ja, da unten irgendwo, nee, oder so. Die können das halt einfach klar benennen und es ist gar kein Thema. Dieses Wort ist bei euch zu Hause, zumindest in eurem Familienkreis, gar kein Thema. Also es wird einfach weil es benutzt wird.
Ja, und deswegen ist es auch wichtig, wenn sie sagt, boah, Mama, meine Scheide, jo, kannst du mal gucken? Ja, klar, gucke ich. Natürlich gucke ich. Und das ist ein ganz normales, wir sprechen über etwas, so.
Ja,
ne? Und auch, sie hatte mal, die Große ist mal auf die Scheide draufgefallen beim Klettern. Ah. Und dann war die wirklich auch rot und geschwollen und ne, das war echt nicht schön. Und dann habe ich auch gesagt, was ist denn da passiert? Hat dich da irgendjemand angefasst, was du nicht wolltest? Ist irgendetwas mit dir passiert, was du nicht wolltest? Nein. Also wir haben da ganz offen drüber gesprochen und habe dann auch nochmal ganz klar gesagt, was ich mir für sie wünsche, dass wenn dann mal sowas ist, und haben in dem Zuge auch dann nochmal über gute und schlechte Geheimnisse gesprochen. Was sind gute Geheimnisse, was sind schlechte Geheimnisse? Das ist auch zum Beispiel auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das müsst ihr mit euren Kindern besprechen. Es gibt Geheimnisse, das müssen die lernen, das können die aber noch nicht wissen. Viele sagen, ja, mein Kind kann das nicht. Ja, woher denn auch? Also ne, wenn die beste Freundin meiner Tochter und meine Tochter da sind, ne, und meine Tochter dann irgendwas erzählen will, ja, weißt du, ne, die hat gerade, und dann sage ich zu meiner Großen, überleg jetzt mal gut, ob das deiner Freundin recht wäre, das zu sagen. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Geheimnis? Ist ihr das recht? Weil die müssen ja lernen, dass Loyalität und Geheimnisse für sich behalten in gewisser Art und Weise auch gut ist. Ich freue mich ja, dass sie mit mir über alles sprechen will, noch, Gott sei Dank, aber ja. Und deswegen ist es so, wenn ich sage auch zu meinen Kindern, wenn die Bauchschmerzen haben, was sind das denn für Bauchschmerzen? Muss es oben oder unten raus? Oben raus heißt, wir müssen sprechen, damit die Bauchschmerzen weniger werden. Unten raus ist Gacker. Manchmal sagen die, weiß ich nicht. Manchmal sagen die, ich glaube unten. Dann kann ich das einschätzen. Das war am Anfang natürlich schwierig, aber mittlerweile sind die 6 und 10. Mittlerweile könnte ich schon gut sagen, ja, die Bauchschmerzen sind, da muss was oben raus. Okay, dann müssen wir uns daran tasten. Das sind alles Sachen, die ihr gut präventiv einfach machen könnt und die super wichtig mit dem, die super wichtig in Verbindung mit diesen Doktorspielen sind.
Ich finde das total wichtig, dass du deinen Kindern dieses mit den Geheimnissen erklärst, Und auch, dass man halt auch Sachen wirklich für sich behält, wenn Leute einem wirklich sagen, ja, bitte erzähl das keinem. Oder das ist mir wichtig, dass du es keinem erzählst. Ich kann es auch echt nicht leiden, wenn irgendwie Freundinnen von mir, wenn ich meinen Freundinnen was erzähle und dann weiß das der Partner. Ich habe bisher dir erzählt und ich bin mit deinem Partner nicht befreundet. Ich mag deinen Partner, aber das ist jetzt nicht mein bester Kumpel. Genau. Und dass der jetzt hier meine tiefsten Probleme kennt, finde ich nicht so cool. So.
Vor allen Dingen auch, finde ich, wenn dann die Argumentation ist, ja, aber wir haben keine Geheimnisse voneinander. Dann habe ich auch schon mal zu einer Freundin gesagt, okay, dann werde ich dir nichts mehr erzählen.
Ja.
Also wenn du dich da so positionierst, ist das deine Sache, aber meine Konsequenz daraus ist, ich kann dir nicht mehr vertrauen.
Ja, ich meine, ist doch logisch, also keine Geheimnisse vor dem Partner zu haben, bedeutet ja, ich verheimliche dem nichts. Und nicht, ich erzähle ihm alles, was ich jemals irgendwo gehört habe. Also,
ja, vor allen Dingen, was gar nichts mit euch als Beziehung zu tun hat.
Ja, genau.
Das ist eben der Punkt und ich möchte, dass meine Kinder halt das auch lernen. Das können sie aber nur, wenn ich den Weg ebne und es ihnen erkläre. Erziehung ist halt fucking anstrengend, weil man verschiedene Sachen immer und immer wieder durchdenken muss. Und ich finde, viele Leute machen sich viel zu viele Gedanken über Sachen, die sie nicht kontrollieren können und viel zu viele Gedanken über Sachen, die weniger prägend sind als das, was man zu Hause halt mitgibt. Wie wird Liebe vermittelt? Wie wird Sexualität vermittelt? Wie ist das? Weißt du, dass ich ganz am Anfang echt Probleme hatte, positive Gefühle und sexuelle Handlungen, ist das ja noch nicht, aber Zuneigung einfach öffentlich zu zeigen, weil das bei uns zu Hause einfach so nicht gelebt wurde, hatte ich echt Probleme damit.
Ich nicht.
Ja, aber das ist interessant. Guck mal, wir haben
aber ja weißt
beide
du, vielleicht ist ja, ja aber
der
vielleicht
eine nimmt
ist,
das mit und der andere nicht.
Ja, oder vielleicht mache ich es ja auch deshalb so sehr, weil es nicht vorgelebt wurde. Kann ja auch sein. Weiß man ja nicht. Weißt du, vielleicht machst du es nicht, weil es nicht vorgelebt wurde und ich denke mir so, aber ich will das doch eigentlich so gerne und deswegen mache ich es doppelt so stark.
Kann ja, mittlerweile mache ich das ja. Also mein Mann und ich sind auch heute noch sehr touchy miteinander. Unsere Kinder kriegen oft mit, die kriegen auch mit, wenn wir uns streiten. Die kriegen aber auch mit, wenn wir uns lieben und kuscheln und küssen und umarmen. So. Und das finde ich total schön, weil die das in einer völligen Natürlichkeit einfach mitbekommen. Ne? Aber ich will nur sagen, am Anfang, als ich angefangen habe, mich mit Jungs zu treffen und die meine Hand halten wollten oder mich in der Öffentlichkeit küssen wollten, da war in mir so, what? Machen wir jetzt gerade nicht wirklich.
Mhm.
Das geht nicht.
Ja, ja, das kann ich verstehen, ja.
Und auch Liebe zu kommunizieren, zu sagen, ja, ich liebe dich, boah, ich stehe auf dich, war am Anfang für mich super, super schwierig, das zu kommunizieren, weil ich das Gefühl hatte, das ist was nicht Natürliches und das hat was mit Schwäche zu tun. Aber na, da ist es wieder interessant, ja, das ist halt in der Psychologie so, wir haben beide die gleiche Erfahrung und ziehen daraus unterschiedliche Sachen. So ist das halt. Der eine nimmt das mit, der andere nimmt das mit.
Wenn wir jetzt mal ganz explizit über die Sexualentwicklung bei Kleinkindern sprechen, vielleicht können wir das ja einfach mal so durchdeklinieren, so nach Altersstufe, sag ich mal. Dann lass uns doch mal bei den Zweijährigen anfangen. Also wie sieht die Sexualentwicklung aus?
Ja, also so ab 2 geht es los, dass das Kind allmählich begreift, dass es entweder ein Mädchen oder ein Junge ist. Und es fängt an, die eigenen Genitalien richtig zu erforschen und sich dafür zu interessieren. Und auch für die Geschlechtsorgane von anderen zu interessieren.
Mhm.
Ne, so, und auch da Fragen zu stellen und so, das ist völlig normal. Und es kann sein, also wenn Masturbation ein Thema ist, dann ist es auch da wichtig, dass es Regeln braucht und es dann nicht zu tabuisieren. Also zum Beispiel, wenn du das machen willst, Fritzchen, ist das für mich völlig in Ordnung, aber dann geh dann in dein Zimmer. Mach das nicht beim Einkaufen, bitte. Ja, mach das nicht im Schwimmbad öffentlich, bitte. Das ist in Ordnung, wenn du das Gefühl hast, du müsstest das tun, aber gib den Rahmen dafür vor und sag nicht, Grundgütiger, was tust du denn da? Kannst du das lassen? Das ist schmutzig. Schande, Schande, Schande. Ja, auch bei Mädchen. Gib dann genau den gleichen Rahmen für. Und nochmal, wenn Mädchen das machen, ist es genauso natürlich, wie wenn Jungs das machen, ja? Ich finde es einfach immer wieder so erstaunlich, wie prüde Deutschland einfach ist. Viele haben einfach überhaupt gar keine Ahnung von der kindlichen Entwicklung der Sexualität. Also,
ja.
Es sind viele Projekte, die Kitas versucht haben, eine sexualpädagogische Leitlinie mit reinzubringen, wie, da kann man drüber diskutieren, ne, Snuselräume. Das wurde dann von ganz oben eingestampft. Eltern haben sich aufgeregt, haben Demos gemacht, dass das nicht in Ordnung ist und so weiter, obwohl es was völlig Natürliches ist. Mhm. Also man könnte jetzt darüber diskutieren, okay, müssen die Kinder dafür einen extra Raum haben, dann gehen die da rein, um zu masturbieren und dann sind die da kollektive Masturbation oder so. Das, finde ich, kann man diskutieren. Die Art und Weise und das Konzept kann man diskutieren, aber was in Deutschland passiert ist, Tabuisierung. Nein, das wird nicht gemacht. Es ist genauso, wie eine Kita-Leitung zu mir gesagt hat, die seit 35 Jahren diese Kita geleitet hat. Also sexuelle Gewalt, Frau Kutsch, ganz ehrlich, also sowas hat es ihr noch nie gegeben. Und bei mir Red Flag, Red Flag, Red Flag, das kann nicht sein. Absolut nicht. Dann habe ich gesagt, dass sie mir das jetzt sagen, macht mir richtig Angst. Das kann nicht sein. Natürlich kann es sein, dass sexuelle Übergriffe bei Kindern passieren, untereinander. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und wenn das noch nicht mal aufgedeckt wird und wenn das so tabuisiert wird von der Leitung, dann Halleluja.
Ja, es ist jetzt auch ein bisschen dieser schmale Grat. Ne, klar, es ist normal, wenn Kinder irgendwie Sexualität entdecken und so, aber das ist ja das, was du ganz am Anfang gesagt hast. Da muss man halt eben genau hingucken, ist das jetzt dieses natürliche Entdecken des Körpers und so weiter? Oder ist es schon ein Übergriff, weil dem ein Stift irgendwo reingesteckt wurde oder so?
Ja, genau. Genau. Ja, zwischen 2 und 3 geht es dann los, dass die Fragen beginnen bezüglich der Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Eventuell kriegen die Kinder so eine Zeigelust von ihren Genitalien. Das ist dann so die Zeit, wo die Jungs einfach ständig ihren Penis rausholen. Oder sich die Hose runterziehen oder so, ne? Oder Mädels dann sie ihre Genitalien zeigen oder so. Also die gucken einfach, dass dem eigenen Bild von Mann und Frau so zunehmend typische Verhaltensweisen und Tätigkeiten zugeordnet wird. Also die spielen dann Mutter, Vater, Kind, die Mutter hat hohe Schuhe an und einen Rock. Das sind Stereotypen, die die Kinder dann einfach nachmachen. Das hat nichts damit zu tun, dass die so erzogen wurden, sondern die versuchen sich einfach das in irgendeiner Art und Weise zu erklären. Und später kann man das dann aufweichen, wie auch Männer können lange Haare haben. Auch Frauen können kurze Haare haben, ne? So, ne? Also auch Männer dürfen Nagellack haben, Frauen dürfen keine Ahnung was haben, ja? Also das muss dann aufgeweicht werden, aber das ist dann in diesem Zuge, ne? Dass meine Tochter nach Hause kommt und sagt, Mama, die Jungs haben gesagt, Männer dürfen keine langen Haaren haben. Dann sage ich, natürlich dürfen die das und dann kann man darüber ins Gespräch gehen. Die brauchen dabei super viel Orientierung aus dem Alltag, weil die sich natürlich daran orientieren, was sie erleben, was sie sehen. Und die lernen dann richtig die Begriffe von den Geschlechtsorganen kennen. Zwischen 3 und 4 fängt es dann an, dass Kinder sich dafür interessieren, wie Babys wachsen und zur Welt kommen. Und es fängt an, die sekundäre Geschlechtsmerkmale zuzuordnen, ne? Und da ist es auch so, dass die Doktorspiele und diese Erkundungsspiele beginnen. Weil man dann interessiert auch an dem ist, wie, ja, habe ich ja eben gesagt, wie jemand anderes riecht und schmeckt und so weiter, ne? Verschiedene Rollen werden ausprobiert. Jungs fangen vielleicht dann an, Nagellack zu tragen und ein Kleid. Es hat nichts damit zu tun, dass euer Kind transsexuell ist und es hat auch nichts damit zu tun, dass er schwul ist. Also ich habe schon so lustige Theorien. Nein, das darf der nicht. Warum denn nicht? Warum darf der das denn nicht? Das ist eine ganz natürliche Phase, dass er das ausprobiert und für sich checkt, ist es so oder nicht? Warum darf der das nicht ausprobieren? Warum wird das so tabuisiert? Also damit sagt man dem Kind ja wieder, das, was du fühlst, ist nicht richtig und wir machen ein großes Tabu dahinter, weil ich als Elternteil das nicht aushalten kann.
Und da ist es ja auch schon wieder so, dass wir unsere Erwachsenensicht auf die Kinder übertragen, ne? Also ich meine, die Kinder lernen ja erst, was
stereotypisch Frau und stereotypisch Mann ist. Und was auch diese bescheuerte Farbenzuteilung, die wir ja sowieso total bescheuert finden, das Pink, also ich meine, das ist, Leute, vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren war Pink nicht die Mädchenfarbe. Warum soll, also das ist einfach bescheuert, das hat ja nichts mit der Natur zu tun oder so. Und wenn er halt ein kleiner Junge ist, der die Farbe Pink einfach schön findet, weil er die Farbe einfach, weil es eine knallige Farbe ist oder weil er es interessant findet oder sowas, dann ist das ja erstmal nur die Farbe an sich, weil er weiß ja nicht, dass das das stereotypische Mädchenbild ist. Für ihn ist es einfach nur eine grelle, ansprechende Farbe und denkt sich so, wow, das ist aber schön. Der weiß ja nicht, dass das mit Mädchen verbunden wird. Also das ist ja Quatsch. Genauso wie Glitzer. Ich kann total verstehen, warum auch kleine Jungs Glitzer toll finden. Glitzer ist doch total, das verändert die Farbe, das kann man anfassen, es glitzert, das ist irgendwie ansprechend, ist doch logisch, dass man darauf anspringt. Der weiß ja nicht, dass das ein Mädchending ist. Also es ist ja,
deswegen bin ich bei dieser Geschlechts-, ja, absolut, deswegen sehe ich auch diese geschlechtsneutrale Erziehung auch kritisch, weil ich finde es super, dass man Kinder nicht in irgendwelche Stereotypen reindrückt. Jungs kriegen nur Autos geschenkt und werden nur blau anziehen und so. Was für ein Schwachsinn ist das bitte? Aber wenn die sich dann selbstständig dazu entscheiden, ein Kleid anzuziehen, sollen sie nicht trotzdem in Erdtönen rumlaufen? Ja, weil die Eltern sagen, nein, das lehnen wir ab. Aber was ist der Sinn denn dahinter? Dein Kind braucht eine Identität, welche auch immer. Weil in dem Alter geht es auch los, dass Transkinder erste Unstimmigkeiten bereits in diesem Alter fühlen können und auch zum Ausdruck bringen. Und wenn du sagst, ich möchte, dass mein Kind sich frei entfalten kann, musst du aber auch mit dem Strom gehen in die Richtung, die sich dein Kind entfaltet. Und wenn es nur irgendwelche Pastellfarben oder Brauntöne anziehen darf, weil du willst, dass es nicht in eine Geschlechterrolle gedrückt wird, hat das einen super guten Hintergrund. Aber die Ausführung ist eine Katastrophe, weil dann gehst du ja auch nicht mit, wenn der Junge sagt, ich will jetzt ein pinkes Kleid anziehen.
Ja, ja. Es ist ja trotzdem eine Rolle, in die das Kind dann wieder reingedrückt wird. Nämlich, du hast kein, du sollst dein Geschlecht nicht ausdrücken.
Ja. So. Ja, genau. Na, und das ist manchmal, also manchmal wird es natürlich super durchdacht und manchmal, finde ich, wird es halt nicht durchdacht. So habe ich es zumindest erlebt. Ab 5 Jahre geht's dann los. Das klassische Alter weiterhin für Körpererkundungsspiele. Ja, also mit 3 bis 4 Jahren geht's los, fängt es an. Mit 5 Jahren ist es nicht so, dass man dann sagt, oh mein Gott, die sind 5, dafür sind die schon zu alt. Nein, es ist halt wichtig, diese super besprochenen Regeln, die wir am Anfang gemacht haben, auch mit den Kindern zu besprechen. Ne? Und dass sie das einfach wissen, dass sie super aufgeklärt sind. Und dann können die das von mir aus auch machen. Es werden Mutter-Vater-Kind-Spiele gespielt. Das erste Schamgefühl entwickelt sich. Und das ist auch ein Thema mit dem Schamgefühl. Ihr solltet das bitte extrem ernst nehmen, obwohl es noch sehr schwankend ist. Ich weiß noch, bei meiner Großen war es so, da kam ihr Kumpel hier zum Spielen und da war die in der 1. Klasse und dann wollte die nicht, also wir haben die immer zusammen abgeduscht nach dem Pool und so, ne? Und dann wollte die das auf einmal nicht mehr. Okay, gut. Dann habe ich auch nicht versucht, die zu überreden, ne? Die Irritation bei dem Jungen war groß, der hat natürlich nichts falsch gemacht, aber sie wollte es dann nicht mehr. Sie wollte getrennt duschen. Okay, haben die getrennt geduscht. 3 Tage später flitzen die 2 nackt über den Rasen.
Hm.
Ne? So, und dann sagte mein Mann auch, ja, was sollte das denn dann? Warum? Und dann habe ich gesagt, ja, es fängt jetzt gerade an, sich zu entwickeln. In dem Moment hat sie Scham empfunden. Jetzt gerade ist sie so im Spielmodus, da ist ihr das egal.
Mm.
Also nehmt das trotzdem ernst in dieser Situation und sagt nicht, ach, und gestern war dir das dann egal, oder was? Nee, Leute. Na, also Kinder müssen vieles noch nicht können. Die müssen sich entwickeln. Es ist für mich super schwierig nachzuvollziehen, wie manche Eltern das implizieren, zu sagen, ja, aber das kann die noch nicht. Ja, muss die auch noch nicht. Aber ihr müsst ihr doch beibringen, es zu lernen. Den Weg dahin mit zu begleiten. Das ist ja auch Erziehung. Mit 6 Jahren ist es dann so, dass die Kinder sich eher vermehrt geschlechtsgleichen Kindern zuwenden. Also die versuchen dann, die Geschlechter Identität mit Gleichaltrigen für sich zu festigen. Bin ich wirklich ein Mädchen? Bin ich wirklich ein Junge? Ne? Mhm. Transkinder versuchen dann herauszufinden, weil es ja super verwirrend ist, ich bin in dem Körper, aber die meisten spielen dahin und jetzt will ich aber dahin und darf ich das? Das ist dann so der Punkt, wo wirklich die Geschlechteridentität nochmal gestärkt und gefestigt wird, welches Geschlecht gehöre ich an. Versichern sich so selbst also ein in Anführungszeichen richtiges Mädchen oder richtiger Junge zu sein. Und es kann sein, dass da auch schon Unsicherheiten vorherrschen und dann muss man da halt dann darauf eingehen. Aber das ist so, ja, in der Psychologie so, was dann passiert. Die merken dann auch, dass wir eine bunte und vielfältige Gesellschaft sind und dass es ganz viele Möglichkeiten gibt. Wie zum Beispiel, dass es Menschen gibt, die in einem falschen Körper geboren sind. Dass es Menschen gibt, die vielleicht beide Geschlechtsmerkmale haben. Brüste und Penis. Ich habe mit meinen Kindern natürlich auch schon besprochen, dass es in Ordnung ist, dass Männer Männer lieben und Frauen Frauen. Mhm. Und dann kommt dann die Frage, Mama, wie ist das denn bei Männern? Wie können die denn Kinder kriegen? Damit muss ich mich dann auseinandersetzen. Das ist in der Grundschule. Und ich bin super, super großer Fan von Frühjahr-Sexualerziehung in der Grundschule. Weil es ist schon lange halt nicht nur Sex und Peter Eder Minimum und der Samen und die Eizelle und fertig, sondern es ist so, habe ich meiner Tochter jetzt auch zum Geburtstag gekauft, ein Buch ab 9 Jahren, was mich in der Pubertät erwartet. Und da sind natürlich auch Sachen drin, ab wann darf ich mit meinem Freund schlafen? Wie alt muss ich sein? Und da schlucke ich natürlich auch, aber das sind Themen, die sie beschäftigen werden. Und ich möchte, dass sie da eine Antwort drauf hat. Wir hatten früher die Bravo und Dr. Sommer.
Ja, genau.
Da habe ich mir ganz viel rausgezogen. Ne? Und heutzutage gibt es halt das Internet und da gibt es halt viele Sachen, die ich nicht möchte, dass sie da was rauszieht. Also muss ich ihr was an die Hand geben. Ich kann nicht so tun, als wäre das nicht in ihrem Kopf.
Genau, das ist halt das Ding. Weil nur weil du jetzt denkst, oh, das ist aber noch ein bisschen früh, heißt es ja nicht, dass das nicht trotzdem bei ihr stattfindet. Das heißt, du hast ja in dem Moment eine Wahl. Okay, es findet so oder so statt. Entweder ich lasse mich darauf ein und versuche das irgendwie mit ihr durchzusprechen und sie darin zu leiten. Oder ich sage jetzt, nee, ich ignoriere es und gehe dann damit das Risiko ein, dass sie sich dann halt irgendwo anders irgendwelche komischen Infos holt, wo ich ihr dann in 3 oder 4 Jahren einen Vorwurf mache.
Genau. Ja, und das ist dann oft so, dass Eltern sagen, wieso hat die nicht mit uns darüber gesprochen? Haben sie ein Klima geschaffen, wo sie das Gefühl hätte, sie hätte mit ihnen darüber sprechen können?
Mm.
Also die Verantwortung liegt nicht dann bei dem Kind, sondern welches Klima habe ich seit Jahren zu Hause, dass man das ansprechen kann? Das erste Mal Sex, ne? Kind ist schwanger, wieso hat die nicht mit uns geredet, dass die Sex haben will? Hätte sie darüber sprechen dürfen? Wären sie mit ihr zum Arzt gegangen? Hätten sie mit ihr die Pille geholt? Das ist für mich zum Beispiel auch so. Meine Kinder werden definitiv, ich werde entscheiden, ab einem gewissen Punkt, weil ich nicht möchte, dass sie dann auf mich zukommen und es vielleicht dann schon zu spät sind. Ich werde entscheiden, ab einem gewissen Punkt mit denen darüber zu sprechen. Bitte sagt mir, wenn ihr Sex haben wollt, ich gehe mit euch. Und das ist auch so ein Punkt, von mir aus muss es nicht der Papa wissen. Ich kann das mit euch machen und wenn ihr schambehaftet seid und das Gefühl habt, ich will nicht, dass der Papa das weiß, ist das für mich völlig in Ordnung. Absolut völlig in Ordnung. Das ist ein Geheimnis, das kann ich gut tragen. Und das ist auch wichtig, dass die mir da vertrauen können. Aber ich möchte, dass die kommen und sagen, Mama, ich brauche Geld für Kondome. Mama, ich möchte zum Frauenarzt. Weil ich kann nicht später sagen, ja Kind, hä? Und dann aber nicht in die Verantwortung gehen, was ich versäumt habe in dieser Sache.
Mhm. Ich hatte eine bei mir in der Klasse, die Ewigkeiten ihren Eltern oder ihrer Mutter nicht erzählte, dass sie ihre Periode bekommen hat, weil die das so peinlich war. Und dann hat sie sich immer bei uns in der Schule Tampons und Binden und so ausgeliehen, weil sie, ich weiß gar nicht, hatte sie kein Taschengeld oder so? Jedenfalls hat die dann zu Hause das nicht erzählt. Ich weiß nicht, wie das irgendwann dann sich aufgelöst hat, die Situation, aber sie meinte, nee, meine Eltern wissen das gar nicht. Und das war so, hä? Krass. Also die hat das zu Hause nicht erzählt. Das fand ich auch schon krass irgendwie.
Ja. Ja. Na, und deswegen, Leute, auch ihr habt eine Verantwortung, wie das Thema läuft. Eine Freundin von mir hatte totale Probleme damit, ihre Tochter aufzuklären. Dann sag ich, warum denn? Und sie sagte, weiß ich auch nicht, aber ich kann mit der nicht darüber sprechen. Da weiß ich nicht, boah, das ist mir so unangenehm und so peinlich. Da habe ich gedacht, vielleicht ist da früher irgendetwas schiefgelaufen.
Ja, da überträgst du ja deine eigenen Probleme dann auf das Kind. Also du hast ja offensichtlich ein Problem, irgendwie darüber zu sprechen. Ja.
Ja. Und in dem Alter ist es auch so, dass die natürlich gucken, wie erlebe ich Intimität zu Hause? Na, wie wird das gelebt? Darf ich Umarmungen zeigen? Wie machen das meine Eltern? Und was ja auch der größte Schock jeder Eltern ist, die Kinder werden einen überraschen. Und danach wird so getan, als wäre nie etwas gewesen, weil es einfach für alle Seiten einfach so unfassbar peinlich ist.
Ist das bei dir schon passiert?
Nee, es ist nicht passiert, weil ich einfach auch, wie könnte man es anders denken, hochgradig paranoid bin. Ich bin einfach hochgradig paranoid. So, und wir haben lange, weil wenn klar, als noch klar war, die Kinder kommen nicht alleine rüber, hatten wir kein Schloss, aber seit ein paar Jahren haben wir ein Schloss tatsächlich, damit das in keinster Art und Weise passieren kann. Aber auch da müsste man mit den Kindern halt darüber reden.
Ja, genau. Also man müsste, ich meine, klar, sollte man jetzt nicht vor den Kindern Sex haben oder irgendwie so. Und es ist natürlich unangenehm. Aber,
um Gottes Willen.
Ja, nein, natürlich nicht, ne? Aber es ist doch auch irgendwie so, warum ist das dann so ein krasses Ding? Weißt du, was ich meine?
Ja, weil kindliche Sexualität nicht Erwachsenensexualität ist. Und es ist für mich noch ein Unterschied, dass wenn die 16 ist und reinplatzt, dann lache ich da wahrscheinlich eher drüber und sage, ach, bist du ernsthaft überrascht? Aber wenn die 6 ist, das hat Kinder, und das muss ich einfach nochmal in dieser Deutlichkeit sagen, Kinder spüren und masturbieren und haben auch Babys, genießen den Körperkontakt mit ihren Eltern. Das hat nichts damit zu tun, dass es irgendeine Sexualität zu tun hat. Körpererkundungsspiele hat nichts mit sexueller Intention zu tun. Die haben noch keine Intention, wie wir Erwachsenen, dass sich gegenseitige Befriedigen auch Befriedigung gibt.
Ja. Mhm.
Und wenn du die zu früh in dieses Thema reinschubst, dann bringt das einfach ganz viele Probleme. Aber das müssen wir halt echt besprechen, wenn es in der Folge über sexuelle Gewalt geht. Weil das ist überfordernd für das kindliche Gehirn. Ne, also diese klassischen Sachen, die Kita, ich will gar nicht wissen, was die Erzieher alles immer wissen über das Sexualleben der Eltern. Aber ich habe ja auch schon, ich habe ja mal ein Praktikum im Kindergarten gemacht, um zu gucken, will ich irgendwie im Kindergarten arbeiten oder so. Und da hat ein Junge auch zu mir gesagt, also mein Papa ist eh der Stärkste. Ich sowieso, der ringt immer mit der Mama am Wochenende und die verliert immer. Okay, woher willst du das wissen? Ja, weil der danach immer so laut brüllt und dann weiß ich, wenn er fertig gebrüllt hat, dann kann ich aufstehen und
Ach,
gehen.
Ach du Schande.
Irgendwann wird dieser Junge einen Klirre-Moment haben, dass es kein Ringen ist. Aber ne, die Eltern wissen es halt nicht. Das ist einfach so
Aber
funny.
Gut, das erwartet.
Ja, und er hat sie nicht gesehen.
Ja.
Also das ist ja nochmal was anderes. Er hat für sich ja, und das machen Kinder ja, eine Erklärung für die Geräusche gefunden. Wenn er aber sehen würde, was Mama und Papa da wirklich machen, wäre es hochverstörend und nicht für sein nicht ausgereiftes Gehirn einfach zu verarbeiten.
Ja, verstehe.
Und da ist es halt nochmal ganz, ganz klar zu sagen, in der Grundschule passieren Körpererkundungsspiele auch, Leute. In der Grundschule passieren das auch, nicht selten. Es hat nichts mit sexueller Gewalt zu tun, wenn diese Regeln eingehalten wurden. Gleich alt, kein Zwang. Diese Regeln gelten auch in der Grundschule, genauso wie in der Kita. Nur, die meisten erzählen es halt nicht, weil die da schon ein Schamgefühl haben, weil die dann schon sich zurückziehen, bewusst gucken, dass keiner die erwischt. So.
Mhm.
Also, ne? Das ist einfach der Punkt. Und wenn ihr mitbekommt, dass sexuelle Gewalt an eurem Kind verübt worden ist in der Kita, oder so, dann müsst ihr sofort das melden. Ne? Also das ist der Punkt, wenn irgendwie jemandem was reingedrückt worden ist, obwohl er das nicht wollte, sofort melden und drüber sprechen. Weil kein Kind kommt selbstständig auf die Idee, dass so diese Grenzen so zu sprengen von jemand anderen und Täterstrategien zu machen. Das heißt, das Kind hat ernsthafte Probleme, woher das auch kommen mag. Die müssen nicht auch Opfer von sexueller Gewalt sein, aber es hat ernsthafte Probleme. Mhm. Und das muss besprochen werden. Und das muss ernst genommen werden. Und es kann auch sein, dass die dann sagen, ja, Entschuldigung, ich mache das nie wieder und das war gar keine böse Intention, kann ja auch sein. Aber das muss besprochen werden und das geht gar nicht. Und das muss mit aller Härte ganz klar kommuniziert werden. Aber nicht Doktorspiele.
Okay, wenn wir jetzt, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, es ist wichtig, dem Kind zu sagen, du hast deine Grenzen, ne, du kannst Nein sagen, Nein bedeutet Nein und so weiter. Das sind ja alles schon so kleine Präventionsmaßnahmen, um sexuellen Missbrauch oder sexuelle Gewalt eventuell zu verhindern, dass das Kind gar nicht erst in diese Situation kommt. Was gibt es denn noch für Präventionsmaßnahmen, die man dem Kind mitgeben kann?
Also nochmal ein ganz kurzer Fact, um zu zeigen, wie wichtig das ist. Laut Schätzungen hat jedes fünfte Mädchen und jeder achte Junge mindestens einmal vor ihrem 18. Geburtstag sexuelle Nötigung, sexuelle Gewalt, Exhibitionismus oder Vergewaltigung erlebt. Ne? Das sind ganz schön viele. Nur mal so, warum es so unfassbar wichtig ist, dass ihr euch mit diesem Thema Doktorspiele und was daran auch Prävention sein kann, beschäftigt. Und der Umgang mit der frühkindlichen Sexualität und das Zulassen zu Hause ist gleichzeitig auch deswegen eine Prävention vor sexueller Gewalt. Da geht es um die Geschlechteridentität, da geht es um die Geschlechterrollen. Und deswegen ist es wichtig, eine präventive Erziehung zu machen. Also das, was ich eben schon gesagt habe, Unterscheidung zwischen guten und schlechten Geheimnissen, die persönlichen Grenzen der Kinder zu achten und denen ein Mitspracherecht zu geben in einer gewissen Weise, die natürlich altersgerecht ist. Dass die Meinung wichtig ist, dass sie auch widersprechen dürfen. Wie viele Kinder denken, ich darf meinem Elternteil nicht widersprechen, weil das hat immer recht. Erwachsene haben nicht immer recht. Ich habe mich auch schon mehrfach bei meinen Kindern entschuldigt, wenn die sagen, nee Mama, so war das nicht. Und dann sage ich, oh ja, stimmt, hast recht, sorry. Da habe ich einen Fehler gemacht. Also und gerade dieses, ne, was du auch gesagt hast, dieses Achten der persönlichen Grenze ist wichtiger, als man vermutet. Wenn die mitbekommen, ich möchte nicht von Oma geküsst werden, aber ich muss das tun, um das Bedürfnis von anderen zu befriedigen, dann rutschen die auch später schneller in so eine Dynamik rein. Ja, ich muss das machen, um jemandem anderen zu befriedigen, weil das ist in denen drin. Ja, und Prävention setzt immer im Alltag an. Es ist super wichtig, die Kinder frühzeitig aufzuklären, den Wissen zu vermitteln, also wirklich sexuelle Bildung in der Erziehung mit zu integrieren. Es ist super wichtig, über Gefühle sprechen zu können. Was hast du da gefühlt? Wo war dieses Gefühl? Das äußern zu können, ohne dafür verurteilt zu werden. Ne? Es gibt in manchen Kitas auch schon so tolle Projekte, starke Kinderkiste heißt das. Das kann man sich mieten und dann kriegt man das für einen gewissen Zeitraum und dann kann man dieses Projekt quasi aus dieser Kiste, wird dann angeleitet, wie man das in der Kita macht, kann ich wärmstens empfehlen. Das ist ein wirklich tolles Projekt, ja. Und zum Schluss ist, glaube ich, einfach nur noch zu sagen, Leute, Kinder und Jugendliche brauchen Orientierung im heutigen Labyrinth der sexuellen und sexualisierten Botschaften und Reize. Das ist einfach so. Man kann nicht davon ausgehen, dass die das, ah, das wird schon, die finden sich schon. Nee, die brauchen Orientierung. Ich hasse diesen Satz. Boah, Sarah, du machst dir viel zu viele Gedanken. Das wird sich alles schon finden.
Oder ja, du und wenn nicht, machst halt jetzt schon etwas, dann finden sie sich vielleicht sogar noch besser.
Ja.
Also, ich meine, das schadet ja nicht. Also, ich meine, das, was du jetzt machst, das ist ja nicht so, oh, okay, sollte ich das jetzt machen? Weil wenn ich es mache, dann kann es sein, dass XYZ passiert. Das ist ja nicht der Fall. Also, wenn du jetzt schon deine Kinder an das Thema gut heranleitest, dann machen sie es am Ende, können sie besser damit umgehen. Vielleicht können sie auch gut damit umgehen, wenn du nichts machst, aber die Chance ist höher, dass sie gut damit umgehen können, wenn du es jetzt schon mal besprichst. Also, warum nicht einfach machen?
Genau, ja. Natürlich mache ich mir über alles zu einen großen Kopf. Ich bin ja auch in sowas extrem gestört, wie wir alle wissen. Aber ich verstehe nicht, wenn ich auch nur ein Quintchen verhindern kann.
Ja.
Und dazu beitragen kann. Warum soll ich es denn dann nicht tun?
Ja, voll.
Und meine Kinder werden mit Sicherheit, so wie die meisten Mädchen, in eine Situation kommen, dass die mit einem Partner oder einer Partnerin intim werden und dann überlegen, mache ich das jetzt, obwohl ich mich nicht gut finde, für diese Person oder nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich als Jugendliche oft mich habe überreden lassen. Oft das Gefühl hatte, ich muss das tun, weil, das macht man ja dann so. Oh, der Arme, so, ne? Und dann irgendwann für mich gedacht habe, nein. Und ich möchte nicht, dass meine Kinder in solche Situationen kommen.
Ja.
Ist jetzt nicht so, als hätte mich das maßgeblich geschädigt. Ne? Das ist ja aber immer, aber muss ich denen so welche Erfahrungen, müssen die solche Erfahrungen machen, wenn ich mit so kleinen Gimmicks es vielleicht auch verhindern könnte?
Ja, und vor allem nur weil du jetzt sagst, dass es sich nicht geschädigt hat, auch wieder das Thema Resilienz. Also du kannst ja nur, weil es bei dir jetzt okay ist im Nachhinein, kannst du ja nicht davon ausgehen, dass es für alle anderen auch okay ist. Also, ja. Und da genau. Ist auch wieder das Ding, dieses, ja, irgendwie Mädchen machen das, damit Jungs irgendwie, das ist ja auch wieder das gleiche Thema, ja, Jungs, die machen das einfach, die haben diesen Trieb, die brauchen das und so. Und das ist ja auch schon wieder dieses Narrativ, dass Männer oder Jungs das machen müssen und es ist in ihrer Natur irgendwie befriedigt zu werden und deswegen muss man das dann machen oder sowas. Das ist ja auch schon wieder das Gleiche, dass die Sexualität von Jungs einfach ganz anders behandelt wird als die Sexualität von Mädchen. Bei Jungs ist es sowas Nötiges, was Notwendiges, was sowieso gemacht werden muss, die Befriedigung. Und bei Mädchen ist es dann eher so, und du bist diejenige, die ihn befriedigt. So. Und das genau. Ist so eine, so genau. Ein falsches und gefährliches Narrativ. Also, ja.
Absolut. Und wenn ich auch nur ein Mühe daran mitwirken kann, dass meine Kinder dieses Narrativ nicht haben, nicht diese Erfahrung machen müssen, weil das ist noch der Punkt zu sagen, das wäre eine Grenzverletzung. Weißt du, es ist eine Grenzverletzung, wenn du zu mir sagst, boah, Sarah, geh raus und ich gehe nicht raus und sag, boah, Mimi, stell dich nicht so an. Damit habe ich ja nicht dir sexuelle Gewalt angetan. Aber ich habe deine Grenze verletzt. Und das ist ein ganz schmaler Grat, wo ich auch sage, ja, das ist jetzt noch keine sexuelle Gewalt, aber ja, das war eine Grenzverletzung.
Okay, ihr Lieben, ja, ich hoffe, ihr konntet was aus der Folge mitnehmen. Und wir haben euch vielleicht ein bisschen dabei geholfen, das Thema besser zu verstehen und auch vielleicht ein bisschen Scham rausnehmen können. Es ist wirklich was ganz Normales. Und versucht, mit euren Kindern drüber zu sprechen. Es bringt wirklich was. Genau. Dann machen wir jetzt hier einen Cut, denn das Thema ist riesengroß und wir wollen ja noch eine andere Folge dazu machen. Es wird nicht die nächste Folge, aber es wird ganz sicher eine Folge dazu kommen. Genau, bis dahin wünschen wir euch eine wundervolle Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!
Tschüss!